Mittelstand Digital, die Podcasts. Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie kleine und mittlere Unternehmen bei der Digitalisierung. Ob Plattformen, neue Geschäftsmodelle, KI oder digitales Bezahlen, wir machen Digitalisierung begreifbar.
Handel kompetent. Der Podcast des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums Handel. Wir machen Digitalisierung begreifbar.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Handel kompetent. Mein Name ist Georg Wittmann und wir beschäftigen uns heute mit dem Thema die 10 Fehler eines Online-Shops. Ich denke, das ist ganz spannend, weil viele von Ihnen gerade in der Corona-Pandemie auch sich mit dem Thema Online-Shop beschäftigt haben. Und wie üblich machen wir das nicht alleine, sondern wir haben uns auch heute für unseren Podcast eine Expertin eingeladen, und zwar Vladislava Dubiana, meine Kollegin vom Kompetenzzentrum Handel, die wird uns heute hier unterstützen. Hallo Vladi.
Hallo Georg.
Vladi, bevor es losgeht, kannst du dich vielleicht einfach kurz mal vorstellen und sagen, wer du bist und was du magst.
Gerne. Genau, ich heiße Vladi und ich gehöre zum Team des Kompetenzzentrum Handel. Und im Kompetenzzentrum Handel bin ich unter anderem für die Themen wie Online-Shop-Fitness, Bezahlprozesse und Digitalisierung auf der Fläche verantwortlich. Tätig bin ich beim IHI Retail Institut in Köln und da habe ich im Bereich der Online-Shop-Zertifizierung gearbeitet, habe dementsprechend viele Online-Shops gesehen und geprüft und möchte somit auch meine Erfahrungen teilen.
Wunderbar. Dann haben wir ja eine wirkliche Expertin mit da, weil ich habe es gerade schon gesagt, Online-Shops sind, denke ich, in den letzten Monaten für viele Händler eine interessante Alternative geworden, um ihre Produkte an ihre bestehenden Kunden, aber auch an neue Kunden zu verkaufen. Warum ist denn das Thema Online-Shops jetzt eigentlich, neben dem, dass jetzt in der Corona-Pandemie das Thema noch stärker in den Fokus gerückt ist, für Händler eigentlich wichtig? Also was sind denn Gründe, wo du siehst, warum man sich mit dem Thema beschäftigen sollte?
Also erstens ist die Kundenerwartung gestiegen, also dass man auch neben dem stationären Geschäft auch einen Online-Shop betreibt. Und wenn man dann einen Online-Shop auf die Beine gestellt hat, gibt es natürlich zu beachten, dass es gewisse Abmahnrisiken gibt. Zum einen muss man natürlich dem Kunden einen Mehrwert bieten, zum anderen muss man sich als Händler auch vor Abmahnung schützen, weil da treten bestimmte Fehler auf, die dann dementsprechend zu Schwierigkeiten führen können. Deswegen ist das Thema Abmahnschutz ein sehr wichtiges Thema.
Okay, jetzt hast du ja auch schon erzählt, dass du in deiner bisherigen Laufbahn auch schon sehr viele Online-Shops geprüft hast und bei der Zertifizierung mitgearbeitet hast. Dann hast du wahrscheinlich auch sehr, sehr viele verschiedene, Probleme und vielleicht auch Fehler bei verschiedensten Online-Shops gesehen. Kannst du uns da so ein bisschen mal erzählen, was denn so, typische Fehler sind, beziehungsweise, an was sollte man denn auf jeden Fall denken oder was sollte man an Hausaufgaben machen, wenn man jetzt einen Online-Shop als Händler starten will?
Genau, also da gibt es viele verschiedene, also alle werden wir heute leider nicht besprechen können, aber zum Beispiel eins der Fehler ist die Unvollständigkeit bei der Produktinformation, zum Beispiel auf der Produktdetailseite. Und hier spreche ich von Angaben wie Textilkennzeichnungen, Grundpreise, Angaben zur Energieeffizienz oder Hinweis zum Batteriegesetz. Zum Beispiel sollte man darauf achten, wenn man jetzt eine Lichterkette verkauft, die dann batteriebetrieben ist, dass man auch die Angabe macht, wie man diese zu entsorgen hat. Denn oft wird dies vernachlässigt oder vergessen. Es reicht zum Beispiel auch ein Link zu der entsprechenden Rubrik Umwelt und Entsorgung, aber diese Information sollte auf jeden Fall enthalten sein. Auch zum Beispiel bei loser Ware, bei Flüssigkeiten sollte auch eine Angabe zum Grundpreis zum Beispiel enthalten sein. Also solche Dinge sind schon sehr wichtig. Ein weiterer Fehler bezieht sich auf die Angabe, wann der Vertrag zustande kommt. Dies erfolgt in der Rubrik AGB, also allgemeine Geschäftsbedingungen. Und das kann zum Beispiel, also der Zeitpunkt, wann der Vertrag zustande kommt, kann unterschiedlich sein. Es kann entweder beim Betätigen des Bestellbuttons erfolgen oder wenn die E-Mail versendet wird, dass die Bestellung eingegangen ist. Und damit der Kunde weiß, wann genau das erfolgt, müsste die Information für ihn jederzeit verfügbar sein. Das heißt, am besten eine Rubrik allgemeine Geschäftsbedingungen auf jeder Seite einrichten, so dass sie von jeder Seite aus erreichbar ist. Ein dritter Fehler oder ein weiterer Fehler bezieht sich auf die fehlende Information in der Rubrik Widerrufsrecht bezüglich der Kostenübernahme bei der Rücksendung. Hier muss man genau nennen, wer trägt denn jetzt die Rücksendekosten? Ist das der Händler? Ist das der Kunde? Vielleicht ist es bei den Lieferungen in Deutschland unproblematisch, aber wenn das eine Auslandslieferung ist, dann können die Rücksendekosten schon ziemlich hoch für den Kunden sein. Und aus diesem Grund muss auch die Rubrik Widerrufsbelehrung von jeder Seite aus erreichbar sein. Denn das ist eine Information, die man vorher bekommen möchte, also bevor man den Bestellvorgang überhaupt ausführt. Ja, ein weiterer häufiger Fehler oder ein weiterer Fehler, den die Händler machen, ist, dass sie keine Checkbox einrichten für den Hinweis zur Einwilligung der Nutzung und Speicherung der Daten. Das kann zum Beispiel bei der Registrierung sein, bei der Newsletter-Anmeldung sein oder bei der Bonitätsprüfung. Die Checkbox sollte auch nicht vorangekreuzt sein, sie sollte nicht voraktiviert sein. Der Kunde muss diese aktiv betätigen. Und zum Beispiel bei der Registrierung müsste neben dem Anmeldeformular zum Beispiel so ein Hinweis erfolgen. Wenn Sie ein Kundenkonto eröffnen, willigen Sie damit ein, dass Ihre Bestandsdaten wie Name, Adresse sowie Ihre Nutzungsdaten, Benutzername, Passwort gespeichert werden. Das ist jetzt als Beispiel. Am besten sollte man auch auf die Rubrik der Datenschutz verlinken, um dann mehr Informationen zu erhalten, wie lange die Daten gespeichert werden, welche Daten genau gespeichert werden und so weiter. Und noch ein Fehler ist, das ist nicht nur ein Fehler, das ist eine Fehlerquelle, würde ich so bezeichnen. Das ist die letzte Bestellseite. Manchmal ist es so, dass der Bestellbutton zu früh folgt und dass der Kunde eine Bestellung absendet, obwohl er seine Daten überhaupt noch nicht nachgeprüft hat oder aus Versehen. Und wie die letzte Bestellseite überhaupt aufgebaut ist, ist in der sogenannten Buttonlösung definiert. Und zwar, wenn man jetzt auf der Seite von oben nach unten geht, dann müsste man zunächst die persönlichen Angaben sehen, wie Name, Adresse, dann den Hinweis, dass man die Widerrufsbelehrung gelesen hat, hier auch mit der Angabe der Widerrufsfrist und der Verlinkung zum Widerrufsrecht. Und dann folgt die Zusammenfassung des Warenkorbs. Das heißt, der Artikel wird da beschrieben, die Menge, die Preisangaben. Und dieser Warenkorb sollte auch hervorgehoben werden. Also man soll deutlich sehen, das sind die Pflichtinformationen. Und diese Artikel habe ich jetzt in den Warenkorb gelegt und werde sie gleich dann kaufen. Und unmittelbar unterhalb des Warenkorbs ist dann der Bestellbutton und auch dieser sollte dann hervorgehoben werden, so dass man weiß, damit werde ich jetzt die Bestellung absenden. Ja.
Okay, also es ist ja schon eine ganze Batterie an, ich sag mal, Fehlern oder Hinweisen, an die sich ein Online-Shop-Bauer oder jemand, der sich damit beschäftigt, ja mal an denen sich orientieren sollte. Jetzt vielleicht mal, bevor wir auch weitermachen, die Frage, da gibt es wirklich in deiner Zeit beim EAI, als du dort auch diese Zertifizierung mitgemacht hast. Es gibt wirklich viele Shops, die hier noch Probleme haben, weil momentan erscheint es mir irgendwie so, das sind jetzt alles Sachen, da hat man eigentlich schon mal was davon gehört. Also soll es jetzt eigentlich nicht so schwierig sein, daran zu denken, an diese Basics. Aber es gibt immer noch welche, die hier Schwierigkeiten haben. Verstehe ich das richtig?
Ja, es ist so, dass auch nicht alle Shop-Systeme diese Anordnung erlauben. Also manchmal ist das technisch nicht umsetzbar und größere Händler haben da vielleicht mehr Budget, um solchen Abmahnungen entgegenzuwirken. Also die sehen da jetzt nicht die große Gefahr der Abmahnung. Aber bei den kleinen Händlern kann das schon sehr teuer werden. Also da gibt es nach wie vor leider Fehler, die dann ja zu Problemen führen können.
Okay. Also für alle, die zuhören, wichtiger Punkt, da diese Fehler auch vermeiden, weil da kann man häufig sich dann auch sozusagen ins eigene Fleisch nochmal schneiden. Jetzt hast du ein paar Fehler genannt, Vladi. Von, ich sage jetzt mal, vielen Shops kriegt man mittlerweile mit, dass die gewisse Basics auch haben, die wo auch Richtung, ich sage jetzt mal, Kundenfreundlichkeit gehen, dass man auf sowas auch achten sollte, weil die sollten, ein Shop sollte einfach auch zu bedienen sein. Was hast du denn da noch vielleicht für Tipps und Tricks mitgebracht, wo denn die Kunden, eine gewisse Erwartungshaltung an den Händler haben und worauf ein Händler jetzt, wenn er einen Online-Shop aufbaut, einfach achten sollte?
Ja, also es gibt Fehler, die jetzt nicht unbedingt zu einer Abmahnung führen, aber die deutlich das Leben der Kunden erleichtern. Beziehungsweise, wenn das Fehler sind, dann erschweren sie das Leben. Auf diese Dinge sollte man dann dementsprechend achten. Zum Beispiel, dass die Suchfunktion leicht auffindbar dargestellt werden soll. Also bei manchen Händlern ist diese schwer auffindbar. Und am besten ist diese irgendwo oben rechts im oberen Shop-Bereich platziert, intuitiv auffindbar. Zum Beispiel die Verschlagwortung bei der Suche ist auch so ein Punkt, der wichtig ist, wenn man auch eine falsche Schreibweise wählt, dass die Suche trotzdem erkannt wird, was genau gemeint wird, wenn vielleicht ein Buchstabe fehlt, man trotzdem ein richtiges Suchergebnis bekommt. Eine Autovervollständigung bei der Suche ist zum Beispiel auch ein i-Tüpfelchen sozusagen, der die Suche dann erleichtert. Außerdem fehlt manchmal die Filterung bei den Produktergebnissen. Das heißt, dass man nach solchen Basics wie Größe, Farbe, Hersteller filtern kann. Es muss jetzt nicht etwas sein wie Muster und Style, aber wirklich solche grundlegenden Sachen, nach denen sollte man schon filtern können, um die Produktergebnisse einfach auch übersichtlicher zu gestalten.
Darf ich kurz da mal zwischenfragen? Bei den Filtern, du hast jetzt sowas gesagt wie Größe, Farbe, Hersteller. Gibt es da bei den verschiedenen Shops so eine Hausnummer, wie viele Filter das sein sollen? Oder ist das ganz unterschiedlich, je nach Produktkategorie? Also gibt es da eine, sag mal, Orientierungszahl oder ist es da einfach wirklich sehr individuell?
Das ist meistens sehr individuell. Je mehr Filter der Shop bietet, desto besser ist es natürlich für den Kunden. Nur sollten, wie gesagt, diese grundlegenden Sachen vorhanden sein. Also meistens sucht man dann nach einer bestimmten Farbe, nach einer bestimmten Größe, vielleicht noch nach einer Marke, nach einem Schnitt zum Beispiel. Aber die Anzahl der Filter ist unterschiedlich. Also da gibt es jetzt kein richtig und kein falsch.
Okay. Gut. Was hast du dann, sag mal, noch für Themen, die es einem Kunden einfacher machen, in einem Shop einzukaufen? Was gibt es noch für weitere Tipps?
Genau, zum Beispiel ist ein weiterer Fehler, dass eine kleine Auswahl an Zahlungsarten vorhanden ist. Mindestens eine Zahlungsart sollte zum Beispiel keine Vorkasse sein. Also das heißt entweder Rechnung oder Bezahlung per Nachname, sodass der Kunde sich auch sicher fühlt. Und eine Werbung, die dann Rechnung verspricht, aber zum Beispiel bei einer Erstbestellung die Bezahlung per Rechnung ausschließt, ist zum Beispiel auch sehr ärgerlich. Also das sollte man entweder dann frühzeitig ankündigen oder erst gar nicht damit bewerben. Also wenn man die Rechnung anbietet, dann sollte man das entweder für alle Kunden erlauben oder von Anfang an die Ausschlusskriterien nennen. Auch eine separate Rubrik für Zahlungsarten und Versandkosten ist sehr empfehlenswert, weil man schon vor der Bestellung einsehen kann, welche Zahlungsarten stehen mir überhaupt zur Verfügung, wenn das nur Zahlungsarten sind, die für mich nicht in Frage kommen, dann brauche ich den Bestellvorgang nicht vorzuführen. Genauso mit den Versandkosten. Das sollten Rubriken sein, die auch von jeder Seite erreichbar sind. Das kann auch zum Beispiel bei der Produktbeschreibung erfolgen, indem man einen Link zu den entsprechenden Rubriken dann einfügt. Was auch oft bei den Produktbeschreibungen fehlt, ist die Angabe zur Lieferzeit oder eine sehr ungenaue Angabe. Hier reicht ein Hinweis, wie zum Beispiel die Lieferung erfolgt von X bis Y Tagen. Ja, und worüber?
Darf ich ganz kurz da unterbrechen auch nochmal? Jetzt hast du gesagt, also im Idealfall steht jetzt da, von wann, also wie lange es dauert, bis die Lieferung erfolgt. Gibt es da, oder ist aus deiner Erfahrung, ist es da auch schlimmer, wenn da vom vielleicht einmal ein bisschen ein größerer Lieferzeitraum steht? Also wenn es da heißt, die Lieferung erfolgt jetzt nicht, wie es vielleicht bei vielen üblich ist, in den nächsten 2 bis 3 Tagen, sondern wenn da steht 2 Wochen, also ist es dann besser, eher mal so einen größeren Zeitraum anzugeben, damit der Kunde dann auch weiß, okay, er kriegt es halt erst in 2 Wochen, oder würdest du da vielleicht, oder ist es da vielleicht besser, gar keine Lieferzeit anzugeben?
Nein, da sollte auf jeden Fall eine Lieferzeit angegeben werden. Wenn diese Größe ausfällt, dann beziehungsweise wenn diese jetzt nicht innerhalb von X bis Y Tagen erfolgt, sondern vielleicht 2 Wochen, also innerhalb der 14 Tagen, dann sollte man diese Informationen auch dem Kunden geben. Es ist besser, als jetzt keine Informationen zu geben.
Okay. Jetzt haben wir gesprochen über Zahlungsverfahren und über Lieferzeit. Vielleicht nochmal kurz zu den Zahlungsverfahren zurück. Da haben ja wir im Kompetenzzentrum auch einige Webinare und auch Publikationen, wo man mal ganz gut sehen kann, welche Zahlungsverfahren gibt es denn überhaupt und welche sollte man denn vielleicht zu so einem Mindeststandard einbinden. Da gibt es ja vom Kompetenzzentrum auch eine Publikation dazu. Wenn man jetzt bei dem Zahlungsverfahren und diesem ganzen Thema Payment vielleicht nochmal weiter überlegt, die sind ja häufig so am Ende von dem Einkaufsprozess. Mhm. Was gibt es denn da noch für Themen, an die man als Händler denken sollte?
In Bezug auf die Zahlungsarten?
Allgemein in diesem Prozessschritt. Also wenn man sagt, man ist jetzt also einen gewissen Einkaufsfortschritt hat man gemacht und jetzt bin ich halt da am Ende. Und beziehungsweise macht es vielleicht auch Sinn, dem Kunden mal zu zeigen, wo im Einkaufsprozess er denn eigentlich gerade ist.
Genau, darauf wollte ich auch hinaus. Du meinst die Fortschrittsanzeige, die man dann während der Bestellung dann angezeigt bekommt.
Exakt.
Genau, das ist auch sehr hilfreich, wenn der Kunde sieht, welche Schritte er bereits gemacht hat, welche Schritte noch folgen. Und wichtig, dass er auch zurückspringen kann auf die vorherigen Schritten, ohne dass die Informationen in Verlust geraten. was auch sehr wichtig ist, dass man dann die Daten im letzten Bestellschritt nochmal korrigieren kann, also die Adresse oder die Anzahl der Artikel im Warenkorb, also dass man da auf jeden Fall eine Möglichkeit hat zu korrigieren, ohne dass die Daten verloren gehen und dass man nochmal die Bestellung von vorne beginnen muss.
Okay, okay.
Ja, und wenn ich da auch noch einen Hinweis zum Anfang der Bestellung bringen darf, dann ist es so, dass ich persönlich mich oft darüber ärgere, wenn ich einen Artikel in den Warenkorb lege, dass mir nicht angezeigt wird, dass dieser Artikel jetzt sich im Warenkorb befindet oder dass der Hinweis etwas versteckt ist. Da wünscht man sich als Kunde, dass man einen Hinweis bekommt, dass man entweder jetzt weiter einkaufen kann, beziehungsweise wie viele Artikel jetzt im Warenkorb sind. Das sollte schon übersichtlich sein und dem Kunden klar ersichtlich.
Okay, also das ist ja jetzt der ganze...
Ja, das waren so die wichtigsten Fehler aus meiner Sicht. Und es gibt natürlich viele weitere. Genau. Und hier sollte man auf jeden Fall uns, das Kompetenzzentrum, ansprechen, aber es gibt auch weitere Stellen, wo man Hilfe bekommen kann.
Da wollte ich gerade fragen, Vladi, jetzt hast du natürlich die Erfahrung aus deinen zahlreichen Shop-Überprüfungen und hast jetzt mal diese ganze Bandbreite, diesen ganzen Blumenstrauß an Fehlern, Hürden, Tipps und Tricks uns mal zusammengetragen. Jetzt hast du ja gesagt, das Kompetenzzentrum kann man ansprechen. Vielleicht da gleich ein bisschen vorweggegriffen. Es wird hier auch einen kleinen Leitfaden des Kompetenzzentrums geben, wie ich einen Online-Shop aufbaue, an was ich da oder auf was ich da achten sollte. Es gibt aber neben diesen, ich sage jetzt mal, eher allgemeinen Informationen, gibt es ja auch noch die Unterstützung durch Lösungsanbieter. Kannst du da vielleicht auch nochmal kurz was dazu sagen, weil die haben ja häufig auch einen rechtlichen Teil, aber auch helfen ja den Shops auch bei anderen Themen.
Genau, also sind zum Beispiel Rechtskanzleien, die auf E-Commerce spezialisiert sind, wie zum Beispiel IT-Rechtskanzlei, Händlerbund, Janolo. Diese bieten dann Rechtstexte an, die auf jeden Fall abmahnsicher sind. Es gibt aber auch Siegelanbieter, wie zum Beispiel Trusted Shops, TÜV oder auch beim EHI, den EHI-geprüften Online-Shop. Hier folgt auch eine detaillierte Prüfung, auch was den Bestellvorgang angeht, was die Usability angeht und auch die Rechtstexte dementsprechend. Also das schafft auf jeden Fall, also bietet Hilfe und schafft auch Vertrauen bei dem Kunden, wenn man so ein Siegel dann auf der Seite trägt.
Okay, da würde ich eine Frage noch kurz zu den Siegeln, also jetzt vielleicht auch konkret an euren EHI Prüfprozess. Wann sollte man da mit einem Siegelanbieter Kontakt aufnehmen, wenn ich den Shop jetzt gerade plane oder wenn der Shop schon da ist, oder würdet ihr den auch abnehmen in einer noch nicht öffentlich zugänglichen Version oder wie funktioniert sowas?
Genau, also der Shop muss noch nicht dafür online gehen, aber es sollten schon die Texte sollten eingebunden werden, also zum Beispiel die Produktbeschreibungen, auch die Rechtstexte, damit man etwas zu prüfen hat. Also das sollte schon ein fertiger Shop sein oder zumindest der größten Teil jetzt abdecken, damit man auch die Texte prüfen kann. Also damit alle Rubriken vorhanden sind, damit alle Produktbeschreibungen da sind, damit der Warenkorb auch geprüft werden kann am Anfang und dann im letzten Bestellschritt. Und wenn der Online-Shop dann live geht, dann wäre er dann bereits zertifiziert. Oder dann, wenn man bereits einen Online-Shop hat, kann man das auch jederzeit beantragen und die Prüfung dann möglich machen.
Okay. Ja, Flali, dann sage ich an der Stelle mal sehr vielen Dank, dass du uns einen Einblick in, ja, ich nenne es jetzt mal diese typischen Fehler beim Aufbau eines Online-Shops gegeben hast und auch Tipps und Tricks, wo man Hilfestellung bekommt. Also dafür schon mal vielen, vielen Dank.
Ich bedanke mich ebenfalls.
Wunderbar.
Ich hoffe, das war informativ für unsere Händler und falls Fragen auftauchen, ich bin auf der Seite Kompetenzzentrum Handel, bin ich mit meinen Kontaktdaten vertreten und man kann mich jederzeit anschreiben und ansprechen. Ich helfe gerne weiter.
Dann sage ich an der Stelle auch nochmal vielen Dank. Weise nochmal auf den bald erscheinenden Leitfaden zum Thema Aufbau eines Online-Shops hin, der auf der Webseite erscheint, und wünsche allen Zuhörern weiterhin gute Geschäfte und hoffe, dass wir uns bei einem der nächsten Podcasts, Webinare des Kompetenzzentrums wiedersehen oder wiederhören. In diesem Sinne, nochmal an alle vielen Dank, dass Sie mit dabei waren, auch nochmal extra an die Fladi und bis zum nächsten Mal.
Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie die Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen und dem Handwerk. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter www.kompetenzzentrumhandel.de und auf www.mittelstand-digital.de.
Sie hörten eine Folge der Mittelstand Digital Podcasts. Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie kleine und mittlere Unternehmen bei der Digitalisierung.